Und auf einmal, Carsten, ich kann dir sagen, was ich habe das noch nie erlebt. Das Olympiastadion ist ja nicht bekannt eigentlich dafür gewesen, dafür große emotionale Momente. Aber was da losging, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt und hinterher auch nicht mehr erlebt. Ja. Die Spieler haben immer weitergespielt, die sind rausgerannt. Das war unfassbar. Also das war wirklich für Bayern-Verhältnisse der Hammer-Moment.
Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik.
Schön, dass ihr dabei seid. Ausgabe 22 von Spitz auf Knopf. Wer Fußball guckt, der kommt an ihm nicht vorbei und auch nicht um ihn herum. Seine Stimme werdet ihr gleich sofort wiedererkennen. Thomas Herrmann ist heute mein Gast. Ein Fußballkommentator aus Leidenschaft, der so viel erlebt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten und der durch einen Riesenzufall beim Fernsehen gelandet ist. Wie das damals passiert ist, hat er mir hier erzählt. Und wer jetzt denkt, gut, der Mann kommentiert Fußball, der wird auch ein Fan der Kommerzialisierung sein. Nee, Thomas Herrmann blickt teilweise sehr skeptisch auf die Branche und reflektiert sehr gut, was da gerade in den höheren Ligen abgeht. Ein sehr spannendes und entspanntes Gespräch war das mit ihm. Viel Spaß beim Durchhören. Und denkt bitte dran, abonniert diesen Podcast und lasst bei Apple Podcasts ein paar Sterne da. Und dann erfahrt ihr auch gleich, mit welchem Fußballstar Thomas vorm Spiel Gin Tonic und Cuba Libre getrunken hat. Hi Thomas.
Hallo Carsten, servus, grüß Gott aus München, ja.
Wir nehmen am 20. Mai heute auf, wird ein bisschen später ausgestrahlt, aber Thomas, du weißt wahrscheinlich noch, was gestern vor 20 Jahren gewesen ist.
Habe ich gerade gelesen und seltsamerweise war ich da auch dabei. Das wunderbare Spiel der Bayern in Hamburg, ja. Andersen 94. Minute oder 94 und 38 Sekunden oder sowas war es, glaube ich. Ja. Und das war ein absolutes Highlight, damals noch zur schönen Randzeit. Ja, damals gab es ja noch keine Sportschau und da haben wir dann ein Großaufgebot gehabt, natürlich in Hamburg. Und tja, für die Schalker tut es mir natürlich immer noch ein bisschen leid. Aber als Münchner bin ich jetzt auch nicht so traurig, dass die Bayern trotzdem noch Meister geworden sind.
Das habe ich mir gedacht. Der Stachel sitzt wahrscheinlich bei vielen immer noch tief. Ja. Ich habe eine alte Sat.1 Pressemitteilung gefunden vom 18. Mai, also einen Tag vor dem 19. Mai 2001. Und damals hat Sat.1 geschrieben, ab 19 Uhr können die Fußballanhänger in der Meisterschaftskonferenz die Highlights der beiden Spiele hautnah miterleben. Kommentiert werden die Begegnungen von Thomas Herrmann und Werner Hansch. Moderator im Berliner Studio ist Oliver Welke. Und im Hamburger Volksparkstadion steht Monika Lierhaus zur Meisterschale bereit. Geht die Schale nach Gelsenkirchen, meldet sich Gabi Papenburg. Da wartet sie, glaube ich, immer noch. Thomas, du bekommst wahrscheinlich jetzt eine Gänsehaut, wenn du nochmal an diese Zeit zurückdenkst. Wahrscheinlich gehen bei dir nochmal ein paar Bilder durch den Kopf, wie das damals so gewesen ist vor 20 Jahren.
Ja, das war sensationell und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich vor dem Spiel immer überlegt, wir haben ja immer so extra Kameras auch aufgestellt auf bestimmte Persönlichkeiten und eine habe ich bei Bayern München Spielen immer auf Oliver Kahn gerichtet und dieses sensationelle Bild mit Olli Kahn und der Fahne in der Hand auf dem Rücken liegend wie so ein Maikäfer, das war, wenn ich mich nicht ganz irre, war das unsere extra Kamera. Und dann gab es noch ein Bild, das vielleicht ein bisschen untergegangen ist bei diesem Tor von Andersen. Da stand nämlich der Franz Beckenbauer neben dem Gerhard Mayer-Vorfelder, der vor kurzem erst DFB-Präsident geworden ist. Und bei dem Tor von Andersen springt der Mayer-Vorfelder als neutraler DFB-Präsident den Franz Beckenbauer um den Hals. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja mal eine schöne Neutralität vom DFB-Präsidenten. Also das waren auch nach dem Tor, da sind ja alle Dämme gebrochen. Das war klar. Das ist dann so ein absolutes Highlight von so einer Laufbahn. Ja.
Und Rudi Assauer sagte damals, ich glaube nicht mehr an den Fußballgott. Wie war das damals für dich, dieses Spiel so zu übertragen? Du hast ja dann den Zusammenschnitt gemacht für Sat.1 Ran für den Abend. Werner Hansch hat eben das Spiel Schalke gegen Unterhaching kommentiert. Wie bringt man das in diese Form? Wie gießt man das in diese Beitragsform? Weil ich vermute mal, du hast wahrscheinlich vor Ort schon direkt gemerkt, hier passiert was Historisches. Das, was wir gerade erlebt haben oder was wir in diesen Momenten erleben, das wird es in dieser Form nicht nochmal geben.
Ja, das bekommen natürlich die Zuschauer überhaupt nicht mit, aber das ist natürlich eine höchst anspruchsvolle und konzentrierte Angelegenheit. Ja, also du hast ja viele Kameras, du hast den Mitschnitt von den normalen Übertragungswagen. Neben mir sitzt ein sogenannter Matz-Redakteur, der dann kommuniziert mit dem Matz-Redakteur im Schnittmobil. Da sitzt auch nochmal ein Techniker. Und du musst es natürlich alles in einer einigermaßen großen Geschwindigkeit hinbringen. Und das, die ganzen Kameras müssen natürlich auch genauso geschnitten werden, wie du dir das sagst, weil du machst ja deine Aufzeichnungen. Ja. Und das ist dann schon eine heikle Kiste, weil du natürlich auch kein Bild versäumen willst, wie den Kahn auf dem Rücken oder so oder den Meier Vorfelder. Und dann gibt es die Kommunikation die ganze Zeit mit dem Übertragungswagen. Nehmen wir das Bild, dann wie viel, du musst du auch genauso sagen, also ich will den Kahn 20 Sekunden, 15 Sekunden, weil du ja auch deinen Text oder deine Stichwörter danach ausgerichtet hast. Also das ist schon, also da ist man natürlich hinterher immer noch auf Puls 160 und das ist ja alles live zwischen Werner und mir, wir haben uns ja dann live aneinander abgegeben. Und wenn du da einmal dich verplauderst oder einen irgendwas falsch sagst oder du glaubst, da kommt ein Bild und es kommt überhaupt nicht oder da kommt noch das Bild ein bisschen länger, dann rennen dir die Bilder davon. Und also das ist schon eine Höchstkonzentrationsgeschichte so mit, sagen wir, 150%. Ja.
Und damals war die Technik noch nicht ganz so weit wie heute. Deswegen würde ich vermuten, heute wäre es vielleicht ein Ticken einfacher, was jetzt so der schnelle Schnitt beispielsweise betrifft. Aber klar, live ist live und was einmal rausposaunt ist, das kann man nicht mehr zurücknehmen. Aber ich denke mal, das war wahrscheinlich so eines deiner besonderen Momente am Mikrofon. Ist das das, was du auch so im Hinterkopf hast? Oder hast du, wenn du an deine Fußballlaufbahn bis heute denkst, ganz andere Spiele im Blick?
Ach, das war eine hochinteressante Zeit damals, weil das war ganz witzig, weil ein Jahr zuvor war ja diese Unterharing-Geschichte mit Leverkusen. Die war, wenn ich mich nicht ganz irre, 2000. Und 2001 war ja diese Hamburg-Geschichte.
Richtig.
Und da habe ich das Spiel Bayern München gegen Werder Bremen kommentiert. Und das sollte auch eine Konferenz werden, aber wir haben gedacht, naja, das ist schnurzpiep langweilig, weil Leverkusen in Unterhaching, einen Punkt werden sie erholen. Und es war wirklich so, ich saß dann auf dem Reporterplatz mit so ein bisschen mit Beine auf dem Tisch, ja, und habe gedacht, naja, die 5-6 Minuten hier aus München, die mache ich ja so mit links, weil ja alles in Unterhaching dann mit Christoph Daum und erste Meisterschaft und Gottes Willen alles losgeht. Und auf einmal, Carsten, ich kann dir sagen, ich habe das noch nie erlebt. Das Olympiastadion ist ja nicht bekannt eigentlich dafür gewesen, da für große emotionale Momente. Ja. Aber was da losging, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt und hinterher auch nicht mehr erlebt. Ja. Als die Hachinger das 1-0 geschossen haben, ich glaube, Ballack mit dem Eigentor, auf einmal ging ein halber Jubel durchs Stadion, ja, das war unfassbar. Und also da war noch Ungläubigkeit. Und als der Oberleitner, wenn ich mich ganz irre, war es Oberleitner, der das 2-0 geschlossen hat, da lagen sich die ganzen Leute im Olympiastadion in den Armen. Sowas habe ich noch, die Spieler haben nicht mehr weitergespielt, die sind rausgerannt und haben sich auf dem Monitor die Dinger angeschaut, das 2-0 angeschaut. Das war unfassbar. Also das war wirklich für Bayern-Verhältnisse der Hammer-Moment, den ich also von der Emotionalität jemals erlebt habe.
Und da passt der Begriff historisch, glaube ich, so wie du das gerade beschrieben hast, Thomas. Wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen und machen weiter mit unserer Schnellfragerunde. Du musst dich zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden, wie aus der Pistole geschossen.
Entweder oder.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Wir haben es gerade gehört, du hast den Namen Olli Kahn genannt. Jetzt bin ich gespannt. Olli Kahn oder Manuel Neuer?
Olli Kahn.
Radio oder Fernsehen?
Fernsehen.
Kochen oder bestellen?
Bestellen, bitte.
Was bestellst du am häufigsten?
Ach, ich esse, also mir bestellen Risotto oder Spaghetti oder auch mal beim Inder, also querbeet. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit ist ja Bestellen ganz oben und ich bin jetzt nicht der Großkoch. Also die normalen Sachen kann ich schon, so Spaghetti zu Hause mit Tomatensauce oder ein Steak, das kann ich schon. Aber wir bestellen gerne und wir sind eingesäumt von Lokalen bei uns, gerade wo wir wohnen, da in München. Und die bringen alles sehr schnell und sehr gut.
Und klingt alles lecker. Fisch oder Fleisch?
Ich versuche viel weniger Fleisch zu essen, deswegen sage ich jetzt Fisch.
Laschet oder Söder?
Laschet.
Okay, und das, obwohl wir Richtung Bayern gerade zugeschaltet sind zu dir. Du bist trotzdem Team Laschet.
Ja, ich bin eher so der Teamplayer und ich glaube, Markus Söder ist eher so der Alleingänger, so ein bisschen Egoman und ich glaube, dass Laschet in der jetzigen Zeit so als Integrator vielleicht der sinnvollere wäre.
Und der Versöhner und Vereiner beispielsweise. Aber nachvollziehbare Begründung. 1860 München oder FC Bayern?
Frag mich bitte das jetzt nicht. Das ist ja eine Katastrophe. Ja. Also da muss ich leider jetzt sagen, für die Bayern-Fans bin ich die Löwensau und für die 60er-Fans bin ich die Bayern-Sau. Ja. Aber ich habe die Gnade der frühen Geburt und ich habe halt die 60er zuerst miterlebt mit Radenkovic und Perusic und Heiß und Küppers, als sie auch deutscher Meister geworden sind. Da war ich auch im Grünwalder Stadion. Und deswegen bin ich eher 60er, aber ich bin ein komischer 60er, weil ich mich über Bayern-Spiele eigentlich oder Bayern-Siege eigentlich genauso freue. Mhm. Aber wenn sie gegeneinander spielen, dann bin ich eher blau.
Okay, und noch ein Trainerduell. Hansi Flick oder Jürgen Klopp?
Ich bin für Jürgen Klopp. Ich habe mit dem auch mal Tennis gespielt, also wir kannten uns gut. Ich habe ja auch die Zweitligaspiele dann kommentiert bei Sport 1 und habe da ihn oft gesprochen. Und wie gesagt, wir waren auch mal zufällig ein paar Tage im Urlaub zusammen und haben ein paar Bier getrunken. Super Typ. Hansi Flick kenne ich jetzt nicht so nahe und Kloppo ist genauso, wie er eigentlich auch immer überall rüberkommt. Der verstellt sich nicht, der ist beim Tennisspielen und beim Biertrinken genauso wie auf dem Fußballplatz.
Auf jeden Fall mega sympathischer Typ und wenn du sagst, du hast ihn früher eine Zeit lang schon begleitet, das ist ja auch diese Möglichkeit, wenn man eben nah dran ist am Fußballsport, nah dran an der ersten und zweiten Liga. Natürlich merkt man auch, wie sich auch Trainer und Spieler weiterentwickeln und was für Wege sie dann beispielsweise gehen. Wie ist das für dich, wenn du überlegst, wie der Kloppo noch mit weniger Haaren und noch mit einer ganz anderen Frisur bei Mainz am Spielfeldrand stand und jetzt irgendwann eben hier überall in der Werbung zu sehen ist und eben die großen Erfolge mit Liverpool feiert?
Also das ist eine sensationelle Entwicklung und ich kann mich noch erinnern, als Kloppo als ZDF-Experte mit Johannes B. Kerner da die ganze Weltmeisterschaft begleitet hat und es war, als Mainz, denke ich, abgestiegen ist und Kloppo ist dann ZDF-Experte für die WM geworden in Deutschland. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber eine seltsame Wahl vom ZDF. Also ob das mal so gut geht. Und sie haben alles richtig gemacht. Das war ein super Duo. Ich kenne ja Johannes B. Kerner auch aus der Randzeit sehr gut. Und das haben die klasse gemacht. Und Kloppo ist einfach einer, den könntest du heute in den Bundestag stellen. Der würde 90 Minuten stotterfrei einfach eine Rede halten ohne Zettel. Der ist der Hammer. Also diese Kommunikation und diese Eloquenz von dem, das ist ein Riesenvorteil von ihm. Aber das würde ja nicht reichen. Ich meine, der braucht ja auch trotzdem noch ein bisschen Fußball-Sachverstand und sein Spiel. Auch als Bayer und als Münchner hier habe ich die Dortmund-Spiele damals immer absolut genossen und 1A.
Also echt großen Respekt vor diesem Weg, den er eingeschlagen hat. Thomas, wie hat es bei dir eigentlich angefangen? Wann hast du für dich gemerkt, wann hat es Klick gemacht, so ja, ich möchte in diesen Reporterbereich, ich möchte Journalist werden, ich möchte vielleicht auch Sportjournalist werden. Wann hat es bei dir Klick gemacht und wie ging es dann los?
Ich wollte eigentlich nie Sportjournalist werden, das war ein reiner Zufall. Ich bin eigentlich Gymnasiallehrer für Sport und Sozialkunde. Da habe ich auch Staatsexamen gemacht und das war dann einfach, das ist ein langer Weg. Ich habe Fußball gespielt und habe zufällig den Michael Palme vom ZDF kennengelernt. Mhm. Ich habe für den Bayerischen Rundfunk Fußball gespielt und er hat fürs ZDF und dann gibt es die Deutschen Rundfunkmeisterschaften, da habe ich auch mitgespielt und dann saß ich zufällig neben Michael Palme beim Abschiedsabend und dann habe ich den gefragt, sag mal, wie wird man denn sowas wie du, ja? Und dann hat er gesagt, ich kann dir mal ein Hospitanzenpraktikum verschaffen beim ZDF. Und dann, das hat er auch eingehalten. Und dann habe ich Staatsexamen gemacht. Und dann hat er angerufen und gesagt, du kannst am 2. Januar anfangen bei uns mit dem Praktikum. Und so ging es dann los. Und dann, aber das hört sich jetzt sehr leicht an. Das war schon noch etwas beschwerlicher dann. Aber ich wollte früher nie Sportjournalist. Also ich habe nie darüber nachgedacht, Sportjournalist zu werden. Das war Schicksal irgendwie. Und das war dann der schönste Beruf, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Das bedeutet, du hast es wahrscheinlich keinen Tag bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Glaubst du an Schicksal? Also wenn du sagst, so wie es dann sich gefügt hat, war das Schicksal für dich?
Es kann eigentlich nur vorherbestimmt gewesen sein, weil so ein Riesenzufall kann es eigentlich gar nicht geben, dass man zufällig jemanden fragt, wenn man neben dem sitzt. Ich hätte ja wo ganz anders sitzen können und dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo Lehrer geworden. Aber ich glaube schon an solche Vorbestimmungen, glaube ich schon.
Da ging es bei dir weiter. ZDF, später Sat.1, wir haben die RAN-Zeit angesprochen, DSF und Sport.1. Also du hast ganz, ganz viel erlebt in diesen Jahren und warst unterwegs. Olympische Spiele natürlich auch, Meisterschaften, großer Sport, aber auch teilweise dritte und vierte Liga, die du übertragen hast. Was hast du da für Unterschiede ausgemacht? Ist das für dich auf der einen Seite der ehrlich echte Fußball und der Kommerzfußball oder ist das zu ketzerisch formuliert?
Man kann es überhaupt nicht vergleichen. Ich habe auch am Ende, wenn ich Erstligaspiele oder live übertragen habe, habe ich mit den Trainern eigentlich gar nicht mehr gesprochen, weil die haben immer das Gleiche gesagt, ja, wir müssen gut stehen und müssen draufgehen und müssen gut verschieben.
Das bringt mir als Floskeln.
Genau. Und habe dann, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich Regionalligaspiele kommentiert habe, habe ich das sehr genossen mit den Trainern, lange zu reden, weil ich natürlich von den Regionalligamannschaften überhaupt keine Ahnung hatte und man auch im Netz nicht so viel findet, habe ich die Trainer angerufen und habe mit denen dann 1 oder 1,5 Stunden gesprochen, habe jeden Namen durchgesprochen, habe dann hinterher über die einzelnen Leute mehr gewusst als dann wahrscheinlich über Lewandowski. Und das fand ich dann, und die waren sowas von nett und aufgeschlossen in der Regionalliga, alle Trainer, ja. Und ich bewundere das absolut, was die da leisten für wenig Kohle, ja. Und auch die Spieler, was die da machen, ja. Die meisten sind ja keine Profis, die meisten Vereine in den Regionalligen und muss ich ganz ehrlich sagen, dann arbeiten die 8 oder 10 Stunden und gehen ins Training 3-4 Mal die Woche. Also ich finde es Hut ab, also sensationell, ja.
Ja, arbeiten Vollzeit oder studieren natürlich nebenbei. Das ist das, was es im Profifußball dann in der Form dann wahrscheinlich eher seltener gibt. Du hast gerade, als du auch über Olli Kahn gesprochen hast, über die Zeit damals unter Haching, habe ich gemerkt, was für funkelnde Augen du hattest. Du hast natürlich gestrahlt und gedacht, Mensch, was war das für eine Zeit damals, für eine verrückte Zeit, auch bei RAN. Blickst du damit so ein bisschen Wehmut drauf oder denkst du, nee, ich lebe im Hier und Jetzt, es ist jetzt genauso gut und vielleicht sogar ein bisschen besser. Wie ordnest du das ein?
Also ich denke mal, die Fußballzeit früher war schon noch anders und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in der Zwischenzeit ein bisschen skeptisch, was die Zukunft angeht. Diese Kommerzialisierung und diese Summen, die es jetzt heutzutage gibt, die finde ich nicht fördernd und ich merke das auch, wenn ich mit meinem Sohn, der 27, oder seinen Freunden rede. Also da ist schon was ins Wackeln gekommen und die Leute schauen sich schon ganz genau an, ob da einer 1 oder 200 Millionen kostet. Und ich habe mir ja auch, als ich gewusst habe, dass wir jetzt heute reden, habe ich mir auch immer überlegt, ja, was war denn eigentlich so früher? Und dann habe ich dran gedacht, dass ich mit Oliver Kahn zum Beispiel beim Supercup-Finale in Monaco saß ich an irgendeiner Bar und dann haben wir ein paar Gin Tonic oder er hat, glaube ich, Cuba Libre getrunken. Ja, und wenn man sich das heute vorstellt.
Unvorstellbar, ja.
Unvorstellbar, weil dann wären ja schon 30 Fotos in den komischen sozialen Netzen von uns beiden da drin und Olli Kahn wäre zum Alkoholiker geworden und ich wahrscheinlich zum Superalkoholiker. Also deswegen, ja, ich finde, man kann die Sachen nie immer miteinander vergleichen. Ich finde auch, man kann nie sagen, früher war alles besser und jetzt ist alles schlechter oder umgekehrt. Ja, jede Zeit hat seine Plus und Minus. Aber ich finde es jetzt schon schwieriger. Auch für die Journalisten ist es ja viel schwieriger. Ja. Ich überlege mal, ich war beim ersten Trainingslager von Bayern München damals, war ich im Hotel mit Bayern München und war mit Udo Lattek und mit 3-4 Kollegen abends an einem Tisch gesessen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
Das muss man sich echt mal vorstellen. Ja. Und das mit heute vergleichen. Also das heißt, wie schwer ist das heute eben an Profis, an Trainer, an Spieler ranzukommen? Wahrscheinlich eher unmöglich, weil direkt dann die Schranke da hinkommt. Ne? Es gibt einen Pressebereich und man kommt eben an die Leute gar nicht mehr ran.
So ist es. Also ich wollte heute, also wir sind ja früher, als die Deutscher Meister geworden sind, da sind wir übers Feld gerannt mit der Kamera hinterher. Ja, egal, keiner hat sich interessiert, ob da irgendwo eine Wand aufgestellt war mit den Sponsoren. Wir sind dem hinterhergerannt, der uns gerade irgendwie vor die Flinte gelaufen ist. Das ist ja, also das war eine ganz andere Welt. Ja, also heute ist ja alles reglementiert. Du darfst ja keine, du darfst zwei Fragen stellen oder zweieinhalb und dann ist wieder Schluss. Ja, also ich finde es ziemlich fürchterlich. Ja.
Also eine bedenkliche Entwicklung eher, wenn man überlegt, wo der Fußball herkommt, wie es mit diesem Sport an sich angefangen hat und was für eine Entwicklung der ganze Sport genommen hat. Ich meine, Ablösesummen sind ja das eine Thema. Wenn inzwischen für Trainer auch Millionen Ablöse gezahlt wird, dann merkt man schon, okay, in was für eine Richtung das Ganze läuft. Aber wo du Cuba Libre und Gin Tonic angesprochen hast, war das auch eine Zeit, wo man sich auch mehr anvertraut hat, wo man auch mehr mitbekommen hat aus der Kabine beispielsweise, wo einfach Spieler offener waren, auch so eine Art Grundvertrauen zu dir hatten als Reporter?
Absolut. Man hat seine zwei, drei Spieler gehabt, von denen wusste man, die kann man was fragen. Die wissen auch, ich werde es nicht so weitergeben und werde auch was für mich behalten. Das ist ja heute alles nicht mehr möglich. Jeder Satz steht ja sofort in den sozialen Medien. Also ist ja nichts geheim zu halten. Alles, was du weißt, musst du ja rausblasen, weil es in der nächsten Minute sonst jemand anders schreibt. Und das wissen auch die Spieler. Und ich habe auch mit Markus Hörwig vor kurzem mal gesprochen und der hat auch gesagt, also er ist eigentlich auch froh, also der Mediendirektor früher von Bayern München, und der ist auch froh, dass er das jetzt gar nicht mehr machen muss im Prinzip, weil das sind ja alles Einzelunternehmer, die über ihre sozialen Netzwerke dann sich da verkaufen. Ja.
Was vermutest du, wie es weitergeht? Wird es irgendwann diesen Punkt geben, wo man merkt, es geht nicht weiter? Denn auch diese Super League-Idee zum Beispiel, ne, die gab es zunächst, aber dann irgendwann haben viele Vereine gemerkt, das ist, glaube ich, doch eine schlechte Idee, wir lassen das lieber sein. Glaubst du auch, dass vielleicht irgendwann auch andere Vereine, generell der Profisport, merkt, wir haben jetzt den Fans zu viel zugemutet, wir haben das Rad quasi überdreht und dann geht's wieder back to the roots, oder ist das eher ein frommer Wunsch, den ich gerade äußere?
Ja, leider glaube ich, frommer Wunsch. Also wir haben ja schon einige Entwicklungen hinter uns, auch wenn ich an Enke denke, den Torhüter, der sich umgebracht hat, wo auch alles besser werden sollte. Und jeder sagt immer, alles soll besser werden und Financial Fair Play, was sollte da alles kommen? Ja. Ich fürchte, es wird nie irgendwie mal zum Stopp kommen. Und wenn ich das jetzt auch sehe mit der Super League, ja, und wenn ich jetzt auch die letzten Kommentare mal gehört habe, auch aus von Juventus Turin oder auch, ich glaube, auch Manchester United war, nee, oder Manchester City, ich weiß nicht mehr genau, wo auch ein Präsident gesagt hat, also das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, und das glaube ich auch, wenn es um so viel Geld geht und dass jeder Verein da, weiß ich, 300 oder 350 Millionen geht, bekommt, dann wird es schwierig, diese ganze Entwicklung aufzuhalten.
Thomas, wenn du dir jetzt ein Spiel zusammenbasteln könntest, du könntest jetzt zwei Teams, du könntest ein paar Spieler dir aussuchen und könntest dein Wunschspiel dir basteln, was du gerne kommentierst. Was wäre das für ein Spiel? Was wäre das für ein Turnier? Was möchtest du noch kommentieren?
Oh, Jesus Gott. Also, wenn ich mir das so überlege, dann wäre schon Bayern München mit fett dabei. Ja, also das, was die Bayern so in den letzten Monaten gespielt haben und bei ihrem Champions League Sieg und so weiter. Und da dann vielleicht gegen Liverpool, das wäre eine schöne Kiste mit Jürgen Klopp. Und da sind ja auch ein paar Spieler dabei, die ganz interessant sind. Oder, ja, Nationalmannschaft mit einem dicken Bayern-Block und gegen Frankreich Finale oder sowas. Aber das ist wird alles nicht mehr geben. Das ist alles einige Schmarrn.
In dieser Form nicht. Oder ich überlege gerade, wie wäre es denn, wenn Lewandowski und Gerd Müller zusammengespielt hätten? Was wäre das denn für ein Stürmer-Duo gewesen?
Oh, das ist für mich so ein bisschen Herzschmerz. Also ich gönne dem Lewandowski jetzt die gleiche Anzahl wie Gerd Müller, aber ich möchte nicht, dass er ihn übertrifft. Also Gerd Müller, das ist noch zu meiner Zeit einfach noch ein ganz großer. Ja, und ich habe Gerd Müller und Franz Beckenbauer und Sepp Maier und Olk und wie die alle hießen, Naftsieger damals, noch wirklich gesehen, auch im Grünwalder. Und das würde mich schon ein bisschen treffen. Ich möchte nicht, dass Gerd Müller da jetzt überholt wird. Von mir aus Augenhöhe, aber nicht überholt.
Und du hast sicherlich die letzten Jahre immer gedacht, diesen Rekord von 40 Toren wird nie jemand knacken, oder?
Nee, hätte ich schwören können, dass das nie mehr funktioniert. Aber das Beruhigende ist, dass der Torrekord von Gerd Müller in der Bundesliga bestimmt nicht mehr erreicht wird.
Höchstwahrscheinlich nicht. Thomas, die EM steht an, quasi die Nachhol-EM aus dem letzten Jahr. Uh-huh. Freust du dich darauf oder genießt du eher die Sommerpause und sagst, komm, erste, zweite Liga pausiert und ich kann mich ein bisschen zurücklehnen und verfolg das nicht so? Wie schaust du auf so ein Turnier? Bist du auch ein Nationalmannschaftsfan oder bist du eher der Fan der ersten und zweiten Liga?
Nee. Also Nationalmannschaft bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften absolut. Was ich mir fast nicht mehr angeschaut habe, waren die Freundschaftsspiele, weil da hat ja sowieso keiner so richtig Lust und wer da zusammenkommt, das interessiert mich dann nicht mehr so besonders. Aber Europameisterschaft und jetzt dann gegen Frankreich und also das schaue ich mir auf jeden Fall. Da habe ich so richtig Bock drauf, ja. Aber ich bin jetzt nicht der Großoptimist gerade.
Aber es geht wenigstens um irgendwas und es gibt ja die berühmte Turniermannschaft bei der deutschen Nationalmannschaft, also Nations League und Co. und die ganzen Freundschaftsspiele, kann ich auch nachfühlen. Man merkt irgendwie, ne, da geht's um nix, es geht um die goldene Ananas und auch da, als noch Zuschauer zugelassen waren, hat man ja auch schnell gemerkt, ne, keine Stimmung und Ticketpreise von 80 bis 100 Euro, glaube ich, pro Ticket, das macht jetzt nicht besonders viel Spaß, ist auch nicht besonders fanfreundlich, um da wieder ein bisschen Stimmung reinzubringen.
Nee, also aber ich merke auch, das ist ganz komisch. Ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, dass keine Zuschauer mehr im Stadion sind, muss ich sagen.
Ein schlechtes Zeichen.
Ja, es fällt einem gar nicht mehr so auf. Und wenn man die ganzen Schreie von den Spielern hört, ist man jetzt auch nicht mehr so erstaunt. Also es ist schon interessant, wie man sich so allmählich auch an so eine bescheuerte Situation gewöhnen kann. Ich habe dann bei Sky dann ab und zu oder einmal, glaube ich, 10 Minuten die Zuschauer reingeschaltet. Die kann man sich ja aussuchen. Mhm. Und das hört sich ja völlig bescheuert an, wenn da keine Zuschauer zu sehen sind und da schreit pausenlos jemand. Ja. Also wenn es dann so ist, dann ist es so. Und ich finde es schon trotzdem seltsam, dass man sich so schnell dran gewöhnen kann, ja.
Irgendwie schon, ne? Beim Zugucken, vor allem über den Fernsehschirm, ist das ja so. Gestern Abend hat der Wuppertaler SV im Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen den glorreichen MSV Duisburg gespielt und 6:2 gewonnen. Die armen Duisburger, 6:2 untergegangen. Erstmal, ja, danke dafür. Aber da habe ich gemerkt, ne, wenn du 6 Tore ansagst für die eigene Mannschaft und es jubelt keiner und es ruft keiner mit, das ist ein komisches Gefühl, wenn man irgendwie ein bisschen Alleinunterhalter ist, aber da ist keiner. Oder gefühlt 13 Leute auf der Tribüne, ne? Ein paar Leute, die da drumherum sitzen. Übrigens ein alter Bekannter von dir, Peter Neururer, WSV-Vorstand, natürlich auch gejubelt beim 6:2, aber es waren keine Leute dabei.
Ja, schrecklich. Na klar, Peter kenne ich ja gut, mit dem war ich ja jetzt, glaube ich, weiß nicht, in 30, 40, 50 oder 80 Sendungen gesessen, vor allem
mal mindestens.
Ja, im Fan-Talk war man ja jahrelang immer zusammen und nein, Peter ist ja auch einer, der emotional und immer gut mitgeht und wir haben uns öfter auch mal gekappelt, ja, aber einwandfreier Typ, guter Typ.
Aber irgendwann hoffe ich, dass die Zuschauer wieder zurück sind, ne, die Inzidenzen, die sinken und vielleicht gibt es dann irgendwann auch die nächsten Lockerungen im Bereich Fußball. Lippstadt gegen Gladbach 2 zum Beispiel, glaube ich, 350 Zuschauer zugelassen, aber man merkt einfach, dass fehlt.
Immerhin.
Ne? Immerhin, würde ich auch sagen, immerhin. Ne? Vor allem auch die Leute, die auserwählt waren, die dabei sein konnten, die denken auch, guck mal, hier, damals war ich live dabei beim ersten Fußballspiel nach 8 Monaten oder noch länger. Also Sommerpause war das Stichwort vorhin. Thomas, wie geht's jetzt bei dir an sich weiter, wenn die Bundesliga pausiert? Du guckst also die EM und gibt sonst noch ein Projekt, irgendwie irgendwas, was du noch im Garten machen musst oder wie nutzt du die Zeit? Ich meine, groß wegfahren ist ja dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht möglich.
Ach nee, wir fahren schon ein bisschen weg. Also wir sind, seit 25 Jahren immer auf dem gleichen Bauernhof am Chiemsee.
Das ist ein guter Plan.
Ja, da fahren wir immer hin. Sind die Kids auch noch dabei? Ich habe 2 Kids mit 27 und 23, die studieren durch die Gegend in Leipzig und in Wien. Und da trifft man sich dann. Und nee, wir machen schon einige Sachen noch. An Gardasee werden wir noch fahren. Und also da wird schon noch einiges los sein. Ansonsten quasseln werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr.
Aber im Wintersport bist du da auch zu Hause? Du hast ja früher auch mal die Vierschanzentournee begleitet. Bist du auch ein Skisprung-Fan? Ist für mich beispielsweise auch so eine Möglichkeit. Wenn kein Fußball ist, gucke ich unglaublich gerne Skispringen.
Ja, also ich habe ja beim ZDF den ganzen nordischen Wintersport kommentiert. Ich habe ja 88 in Calgary, da war die einzige Goldmedaille für die deutsche Mannschaft kommentiert, also von ARD und ZDF. Da gab es nur eine goldene in der nordischen Kombination und habe auch 91, 92 die Vierschanzentournee kommentiert, ja. Das ist immer noch, das ist für mich immer noch eine Herausforderung, diese Leistungen da zu sehen. Aber ansonsten, ja, hat man sich vollkommen auf den Fußball konzentriert. Ja.
Aber sich das erstmal zu trauen, diese Schanze runterzuspringen, irgendwie im Prinzip da wirklich einfach loszulassen und über den Schanzentisch zu schweben, ist, glaube ich, ein Gefühl, das kann man in der Form nicht nachvollziehen, wenn man es nicht selber mal gemacht hat wahrscheinlich.
Nein, das ist ein Hammer, weil wenn die Bilder am Fernsehen, die täuschen ja vollkommen über das hinweg, was da wirklich passiert. Ja, wenn man so am Schanzentisch steht, ja, und man sieht die runterfahren und alleine dieses Rauschen schon, ja, und man sieht, es ist unfassbar, ja. Oder wenn die Skifliegen machen, ja, dann fliegen die ja über 200 Meter weit. Die sehen beim Absprung gar nicht, wo sie landen. Also das ist, aber die werden ja auch langsam herangeführt mit über 15 Meter, 30 Meter Schanzen und so weiter. Also das ist, aber ich habe das war schon eine lustige Nummer, auch damals, ich weiß nicht, mit Bruno Morawetz, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, der Name.
Boah, ja. Spontan nicht, also mit Malisch, Hannawald, Schmidt hättest du mich sofort abgeholt.
Ja, nee.
Oder Eddie the Eagle beispielsweise, den kennt man ja auch.
Ja, den habe ich kommentiert damals noch, ja. Ja, genau. Aber ja, du hast ja die Gnade der späten Geburt, ich der frühen Geburt, deswegen kennst du das nicht mehr so genau. Genau.
Das Besondere bei ihm war?
Bruno Morawetz, das war ja damals ein Weltreporter in Sachen nordische Kombination, ja, und der hat mich da immer durch die Gegend geschleift, ja, und der hat auch mal das Sportstudio moderiert dann, weil er, das war der Typ, der diesen berühmten Satz "Wo ist Bele?" gesagt hat. Kannst du dich noch erinnern?
Da klingelt so langsam irgendwas, genau, genau.
Wo ist Bele? Ja, und da ist er so berühmt geworden durch den Satz, dass der auf einmal auch 4-5 Mal das aktuelle Sportstudio moderiert hat. Und der Fußball war überhaupt nicht sein Ding. Und dann hat er irgendwie abgegeben von, was ich, Stuttgart gegen HSV ab ins Müngersdorfer Stadion. Und dann ging das halt nicht so gut.
Ja. nicht ganz. Klappt nee, daneben, ist auch vorbei.
Aber ganz, ganz lustiger Vogel, ja.
Ja, klingt an einer sehr verrückten Zeit. Kurzer Blick noch nach vorne, Thomas. Nächstes Jahr, wer wird Deutscher Meister 2022?
Ich sage jetzt einfach mal Borussia Dortmund.
Da bin ich sehr gespannt. Wir sprechen in einem Jahr nochmal darüber. Und schafft Schalke den direkten Wiederaufstieg?
Ja, da muss ich mal beim HSV nachfragen, wie das so funktioniert. Also ich kann es mir nicht vorstellen fast, weil die haben ja enorme Schulden. Ich hatte ja wirklich Angst, gerade weil Schalke gehört für mich einfach absolut in die erste Liga und hatte wirklich Angst, ob die nicht durchgereicht werden in die Regionalliga, weil die ja so viele Schulden haben, dass die vielleicht keine Lizenz kriegen, weiß ich nicht. Aber also wenn sie es im ersten Jahr nicht schaffen, dann wird es wahnsinnig schwierig und es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie die Sponsoren da mitziehen, ne? Und was Gazprom sagt und so. Also da wird hinter den Kulissen wahrscheinlich ganz schön geschaufelt.
Wir drücken die Daumen und sind sehr gespannt, wie es da weitergeht. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank für das sehr entspannte Gespräch heute am Donnerstagabend. Ja, fast auf den Tag genau 20 Jahre nach dem legendären 19. Mai 2001. Bleib gesund, Thomas, und bis zum nächsten Mal. Und mit dem Dortmund-Tipp, wir reden mal in genau 365 Tagen. Das könnte nochmal hinhauen.
Ja, hoffentlich erschießen mich die Bayern-Fans jetzt nicht. Sehr gerne, ja. Schönen Abend noch, ja.
Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulawik. Redaktion Gina Nieser. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.